Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich lebe und atme Vertrieb. Und hier in meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, praktische Verkaufstipps und das richtige Verkäufer-Mindset. Alle meine Tipps und Methoden habe ich zuvor selber getestet und erfolgreich angewendet. Ich bin selbst nämlich noch aktive Vertrieblerin und kämpfe genau wie du da draußen Woche für Woche um positive Verkaufsergebnisse. Das heißt, du kannst dir also sicher sein, dass diese Ratschläge hier nicht einfach nur blanker Theorie entsprechen, sondern in der Praxis wirklich funktionieren und sofort umsetzbar sind. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und auf diese Folge freue ich mich ganz besonders. Eigentlich freue ich mich auf jede Folge, aber da kommt noch mal so Doppelfreude drauf, wenn ich spannende Experten hier bei mir im Podcast begrüßen darf. Und mein Experte beziehungsweise der heutige Experte beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Vertrieb, Online-Marketing und Verkaufspsychologie. Das ist wirklich ein unglaublich spannender Bereich. Sein Geschäftspartner ist ein sehr bekannter Experte in der Verkaufspsychologie. Besonders spannend finde ich dabei, dass er nicht nur aus der Theorie kommt, sondern sehr stark aus der Praxis, aus echten Vertriebsgesprächen, aus der Arbeit mit Agenturen und auch aus der Kaltakquise. Und genau das wollen wir heute mal alles beleuchten, auch mal aus verkaufspsychologischer Sicht. Also es gibt wirklich ganz viel heute zu bereden und ich denke, das wird auf jeden Fall maximaler Input. Und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen, Dr. René Delpy.
Ja, Helena, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr auf unseren Talk. Wird spannend, bleibt dran. Wir haben ein paar richtig gute Sachen mitgebracht. Also wird cool.
Ja, ich sage immer so, von Vertriebler zu Vertriebler, man hat echt wirklich viel zu erzählen. Ne? Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch, was glaube ich auch so, ich glaube 40 Minuten oder sogar fast eine Stunde gedauert hat, weil wir so von einem zum anderen Thema gegangen sind. Und das alleine hätte ich gerne schon aufgenommen. Deswegen müssen wir sozusagen in die Wiederholung reingehen, dass wir diesen Mehrwert hier an meine Zuhörerschaft weiterbringen können. Aber bevor wir reinstarten in die ganzen Themen, die wir vorab besprochen haben. Möchtest du denn irgendwas zu meiner Vorstellung noch ergänzen?
Ja, also bei mir ist ja tatsächlich so, dass ich akademisch vorgeschädigt bin. Das heißt, ich habe meine Doktorarbeit an der Uni gemacht, habe aber nicht nur da im Theorie-Elfenbeinturm rumgesessen, sondern ich habe tatsächlich vorher schon meine ersten Vertriebsgespräche auch für meine Selbstständigkeit geführt und habe dann parallel zu der Arbeit an der Uni für eine Softwareagentur Kaltakquise gemacht und habe da natürlich viel gelernt, was mir nachher auch im Unternehmertum sehr, sehr viele Vorteile gebracht hat, also vom Mindset her, von der Vertriebstechnik her. Und ja, also bin sehr stark in die Praxis reingegangen, weil ich gesehen habe, ja, dieser ganze Unikram ist die eine Sache, aber am Ende im Geschäftsleben sieht es nochmal natürlich ganz anders aus.
Okay, also ich muss das jetzt mal alles nochmal sortieren. Möchtest du uns einfach mal so einen kurzen Umschwung geben? Nur du hast jetzt gerade gesagt, Studium, Doktorarbeit, Agentur, Cold Calling. Wie hat das denn überhaupt alles angefangen, ne? Wie bist du in den Vertrieb gekommen? Wo sind vielleicht deine Startpunkte gewesen? Wo stehst du jetzt auch mit deinem Geschäftspartner? Den hatte ich ja auch nochmal angerissen. Nimm uns mal mit so ein bisschen auf deine oder in deine Vita.
Ja, also meine Vita war, dass ich so im Bachelorstudium gemerkt habe, so irgendwie ist es das nicht. Du willst nachher nicht irgendwo für ein Unternehmen arbeiten oder in der Verwaltung landen. Und das haben so die meisten gemacht, die das Studium dann bei uns absolviert haben. Sondern ich hatte dann damals jemanden, das war der Vater von meiner Ex-Freundin, der hat mir so ein Buch geschenkt, Who Moved My Cheese von Spencer Johnson. Und der war selbst Autoreifenverkäufer. Und der hat mich total inspiriert, ja, unternehmerisch was zu machen. Und dann habe ich natürlich die Fühler ausgestreckt und alles aufgesogen, was so zu Unternehmertum, Verkauf und alles Mögliche gehört. Und dann meinte mal jemand zu mir, ich hatte mich damals mit ihm ausgetauscht, der hatte selbst ein Unternehmen, ja, René, das Wichtigste, was du können musst, wenn du ein eigenes Unternehmen gründest, ist verkaufen lernen. Und ich bin ja gar nicht der geborene Verkäufer, ne? Also ich war früher total schüchtern. Ich konnte meinen Englischlehrer noch nicht mal anrufen, weil ich Sorge hatte, dass er mir ja an den Karren pingelt, wenn ich ihm sage, dass ich bei der Tierpark-AG nicht dabei sein kann. Also ich war sehr schüchtern, habe mich vor Anrufen eher gescheut und habe dann aber mich selbst überwunden und angefangen zu ja mich einzubuddeln in die ganze Verkaufsmaterie. Und ja, um den Bogen mal zu spannen, also wie war das denn? Was war mein erstes Verkaufsgespräch? Das war ja auch deine Frage. Das war tatsächlich, dass ich jemanden auf LinkedIn einfach über den Chat
in den Call reingeholt habe. Wir machen das jetzt immer noch, auch mit unseren Kunden, vom Chat in den Call, ne? Also das ist ja eine bewährte Taktik, wie man Leads gewinnt. Und dann war es so, dass ich mir dann von so einem Verkaufstrainer so verschiedene Verkaufsstufen ausgedruckt habe und dann habe ich 1,5 Stunden Call mit ihm gemacht und für 900 Euro mein erstes Consulting-Produkt verkauft. Damals über Facebook, ist jetzt schon fast mehr als 10 Jahre her. Und habe dann sehr schnell gemerkt, hey, das funktioniert, ich habe da Bock, weiter einzusteigen und mehr im Vertrieb zu machen. Und der zweite Kunde, den ich gewonnen habe, da habe ich für 3.000 Euro ein Personal Branding Mentoring, so ein Consulting mit 1-zu-1-Sessions, so eine Ausarbeitung verkauft und habe gesehen, hey, das funktioniert für mich und dann funktioniert es auch für andere. Habe dann bei der Softwareagentur angeheuert, habe dann da Kaltakquise-Techniken gelernt und so ist das dann ja losgegangen. Die ganze Verkaufskarriere, sage ich mal.
Ja, und du konntest dich auch bis heute nicht vom Vertrieb abwenden, sondern hast einmal Blut geleckt und bist jetzt immer noch, also das ist auch einer der Gründe, so wie ich es verstanden habe, warum dich dein Geschäftspartner, ist übrigens Matthias Niggehoff, ne, der dich dann irgendwie, also kannst du da mal erzählen, also wie das so zustande gekommen ist? Du hast ja dann deinen ganzen Vertrieb da auch aufgebaut.
Ja, es war so, dass der Matthias damals einen YouTube-Kanal hatte und ich auch. Ein Café mit René findet man immer noch. Ich habe so ein paar Videos auch dazu. Haben auch viele bekannte Leute so aus der Online-Marketing-Welt damals geguckt, so vor 8, 9 Jahren, also die mich daher noch kennen. Und war aber nur ein ganz kleiner Kanal. Und ich habe dann, Matthias hatte schon einen größeren Kanal, da waren irgendwie 10.000 Abonnenten da, einen großen Podcast auch. Habe dann mit ihm kurz geschrieben über YouTube und gesagt, hey, lass uns mal eine Koop machen. Bin dann nach Köln rübergefahren, hab so eine Flasche Wein mitgebracht und dann haben wir 3 Folgen abgedreht. Eine ging über Hypnose, die andere über Kommunikationstechniken und dann noch irgendwie drittes Thema. Und dann haben wir uns kennengelernt und angefreundet und seitdem haben wir uns immer wieder über Business verschiedene Sachen ausgetauscht und vor 5,5 Jahren hat mich Matthias dann mal gefragt, als ich noch bei der Softwareagentur Sales gemacht habe, hey, hast du nicht mal Bock für mich Vertrieb zu machen? Hab dann aus dem Kinderzimmer von meiner Mutter damals im Haus von meinen Großeltern angefangen, für Matthias zu telefonieren. Ich weiß noch, wie ich da durchs Wohnzimmer durchgelaufen bin und meine Calls gemacht habe. Und wir haben dann im ersten Monat ich als einzige Vertriebskraft habe dann 6-stelligen Umsatz für Matthias mit reingeholt für sein Business damals, die Selbstständigkeit, also im Bereich Verkaufspsychologie auch. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen hier 50-50, wir bauen das hier zusammen weiter auf. Und das war natürlich ein Glücksgriff für mich, ne, weil Matthias sehr schnell ist, ich habe sehr viel gelernt und er hatte keinen Bock auf Vertrieb, ne, und hat sonst vorher immer die Angebote einfach nur so rausgeschickt und ich konnte ihn da sehr gut unterstützen und dann so ist das zustande gekommen damals.
Naja, also was ich auf jeden Fall an der Stelle, glaube ich, schon mal fairerweise sagen kann, also ich glaube, es war halt einfach, ich sag mal, eine Begegnung, ne, wo man halt nicht so richtig wusste, worauf läuft es hinaus, aber so Glück würde ich jetzt nicht sagen, weil du hast ja auch mit deiner Leistung überzeugt, ne? Also alleine so eine Summe mal zu hören, 6-stellig, also im ersten Monat mal abzuschließen, so, das ist schon echt eine verdammte Hausnummer, ne? Also, und deswegen kann ich auch verstehen, dass Matthias dann gesagt hat, so, dann schnapp ich mir jetzt mal, mach ihm ein gutes Angebot und ja, man sieht ja auch jetzt über die Jahre, dass ihr euch da was wirklich Beachtliches auch aufgebaut habt, ja. Wer sind denn so eure Zielkunden aktuell und was ist so euer Daily Doing?
Ja, also die meisten Kunden, die wir haben, die kommen aus dem Marketingbereich. Das heißt, das sind Freelancer, die Copywriting machen, die Webdesign machen, wir haben Agenturen, die Performance Marketing machen. Also wir haben so die Creme de la Creme des Marketings tatsächlich auch in den letzten Jahren unterstützt in Deutschland. Größere Agenturen, die MediaWorks AG, und auch hier die Snox-Jungs, Yoyaba, Marwave, also viele, die zu uns kommen und die Techniken lernen wollen, bieten das auch als TÜV-Zertifizierung an, ne, wer der Experte in Verkaufspsychologie. Und dann aber natürlich auch bei uns im Mentoring ihr Business weiter aufbauen. Das heißt, Vertriebsteam aufbauen, starke Funnels bauen, Mitarbeiter gewinnen, diese ganzen Sachen. Und ja, wir haben da eine schlanke Angebotspalette, das ist vor allem Training Consulting für den Einstieg über 3 Monate und dann haben wir so ein Mentoring über 12 Monate und unterstützen hauptsächlich Online-Brands und Marketing-Profis.
Und was genau macht ihr da? Ich meine, Verkaufspsychologie ist ja so ein extrem weiter Begriff, wo man ja total viel irgendwie drunter verstehen kann. Wie sieht so ein konkreter Case mal aus? Also das würde mich jetzt einfach mal interessieren, damit ne, die Zuhörer was drunter vorstellen können.
Ja. Ja, von bis, ne? Also wir hatten zum Beispiel eine Agentur, die hatten das Problem, dass sie so noch so alte Stundensätze vereinbart hatten, ne, für 95 Euro. Und dann haben wir mit denen einen schönen Retainer gebaut und denen auch dabei geholfen, das mit dem Kunden nachzuverhandeln. Und dann hatten die 15.000 Euro Retainer monatlich und nicht mehr diesen alten Stundensatz. Konnten im Hintergrund dann die ganzen Prozesse optimieren, verbessern, haben dann Zeit da eingespart. Also bei sowas unterstützen wir natürlich sehr stark. Dann aber auch, wenn es darum geht, einen neuen Funnel aufzubauen. Wir haben eine SEO-Agentur, die haben Senior-SEOs haben die gesucht. Und dann haben wir die dabei unterstützt, den ganzen Recruiting-Funnel verkaufspsychologisch wirklich auf die Couch zu legen, durchzuoptimieren, 5 neue Mitarbeiter dort einzustellen. Dann haben wir Leute, die machen so Kaltakquise auch, ne, und die hatten dann Probleme mit so Standardskripten. Und da haben wir durchaus auch Kunden, die als One-Man-Show so in der Kaltakquise so 20, 30, 35.000 Euro Umsatz im Monat erwirtschaften mit ihrem Agenturbusiness dann auch, ne? Also sehr schlank aufgestellt. Also von bis, ne? Also es kommt drauf an, was so da ansteht. Verkaufspsychologie im Sales, im Marketing setzen wir es überall ein.
Also ich würde jetzt mal einen Stichpunkt aufgreifen. Also was man, glaube ich, schon sehr gut raushören kann, ist, dass ihr extrem individuell, also selbst wenn du sagst, schlank aufgestellt, aber es ist ja trotzdem immer wieder ein anderer Case. Und weil das hier ja ein Vertriebspodcast ist, interessiert uns Vertriebler natürlich vor allem diese ganzen Vertriebsfragen. Ja, was können wir zum Beispiel aus der Verkaufspsychologie lernen? Was gibt es da für Ansätze? Und du hast ja jetzt gerade schon so das Stichwort Kaltakquise genannt. Ja, und auch die Erfahrung mit dem Agenturvertrieb, ja. Was siehst du da? Denn du hast jetzt gerade schon gesagt, Standardskript funktioniert nicht mehr so. Was sind da so die aktuellen Herausforderungen und welche Ansätze gibt es, die man mitgeben kann?
Ja, also in der Kaltakquise, wenn wir jetzt mal auf Agenturvertrieb gehen, dann ist es so, dass viele natürlich verbrannt sind. Also die haben schon mal mit einer Agentur zusammengearbeitet und das hat nicht so geklappt. Oder die haben von jemandem gehört, der mit wem zusammengearbeitet hat und das hat auch nicht so geklappt. Das heißt, Vertrauen, 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 ne? Das ist das Wichtigste. Also wenn du da irgendwie reinkommst und Sätze sprichst, die dich schon tausendmal gehört haben, dann wird es nicht mehr funktionieren in der Kaltakquise. Und ich bin großer Freund davon, ja, stark auch mit Intonation und Persönlichkeit zu arbeiten im Vertrieb. Also wenn du zum Beispiel, du kennst diese Vertriebler, die gehen rein ins Gespräch und dann sagen die, hallo, hier ist der René, ne? Und ich habe was ganz Tolles für dich. Die so overpacen so, ne? Also so total übertrieben und die gar nicht eigentlich über die Tonalität die andere Person abholen. Und was ich ganz gerne mache, dass ich mit unseren Kunden gerade an diesem Einstieg dann auch arbeite, dass sie da entspannt reingehen und sich auch einfach vorstellen, hey, das ist hier wie so eine Art Freund, mit dem ich da telefoniere. Und dann einfach ganz entspannt erstmal den Faden der Verbindung aufbauen und ins Gespräch reinkommen. Und dann Möglichkeiten aufzeigen, ne? Also sich natürlich ein starkes Einstiegsoffer überlegen. Das ist sehr wichtig. Das fehlt vielen, ne? Wenn du kein Ziel hast, worauf du verkaufen kannst, dass das Gespräch besonders attraktiv ist, was du verkaufst, dann wird es schwierig. Und dass du den Einstieg in gewisser Weise meisterst, dass du da nicht irgendwie direkt rausfliegst, ne? Also eine schöne Möglichkeit, eine Technik. Ist zum Beispiel Walking Freedom Technik. Ne, dass du zum Beispiel sagst, ja, ne, also du kannst jetzt hier auflegen, du kannst weitermachen oder ich zeig dir ganz kurz, gib dir ein paar Einblicke und was bei anderen Agenturen besonders gut funktioniert hat zum Beispiel. Ja, also das basiert dann auf Freiwilligkeit. Also du sagst deinem Gegenüber damit, ja, er kann das Gespräch verlassen auf eine entspannte Art und Weise, aber wenn er drin bleibt, dann committet er sich auch darauf. Ne? Und du nimmst damit eigentlich schon mal auch den ganzen Druck raus. Und ich bin immer Freund davon, natürliche Formulierungen zu wählen. Du hast es gerade so gemerkt, das war so gefreestyled so. Also ich bin kein Freund davon, das irgendwie 1:1 vom Skript abzulesen, weil es oft für die Leute nicht funktioniert und dann nicht passt und dann wirkt es hölzern. Und es ist einfach nicht geschmeidig genug, sage ich mal so. Was denkst du da? Also was beobachtest du im Kaltakquise-Bereich so? Also aus deiner Erfahrung?
Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, also was man auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, ich habe das auch schon mehrmals mal so eine Zahl in den Raum gestellt. Es gibt alleine in Deutschland 30.000 Callcenter und dann ja auch nochmal die Agenturen und dann auch nochmal die Vertriebler, ne, wie du und ich, die sagen, ha, ich habe jetzt hier irgendwie einen Zielkunden oder eine Leadliste, die ich abtelefoniere und mach mal Vertrieb, also beziehungsweise Cold Calling für mein Unternehmen. Und es ist mir wirklich an der Masse, ich weiß nicht, ich kann natürlich jetzt nicht zurückblicken und sagen, vor 15 Jahren war das anders, vor 20 Jahren war das anders. Ich glaube, es gab schon immer viel Angebot, ne, und viel Verkauf auch. Aber die Leute sind einfach sensibilisiert darauf. Ja, man will sich nicht immer direkt was andrehen lassen und dieser extreme Druckverkauf, funktioniert meiner Meinung nach nicht mehr. Also hat vielleicht auch gar nicht so richtig funktioniert, aber die Leute sind darauf sensibilisiert, ja. Wenn du dann auf einmal anfängst, runterratterst und auch auf diese, die haben das auch drauf. Ich hatte auch schon öfters mal Verkaufsgespräche, da hieß es dann, ja, Frau Schäfer, Sie brauchen jetzt auch keine Einwandbehandlung mit mir machen. So, also diese Wörter auch so aus dem Sales-Kontext sind auch angekommen, ne, bei den Kunden, so. Und also, und ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, was du gesagt hast. Also dieses Runterrattern, so, ich bin Helena, die und die, das und das. Und dann hast du irgendwie so eine halbe Minute geredet oder eine Minute und der andere ist schon total abgenervt, weil du ihm noch gar keine Frage gestellt hast. Passt es jetzt gerade? Hast du da überhaupt Bock drauf? Ja, oder wie du es halt jetzt gesagt hast, diese Freiwilligkeit, dieses, hey, ist voll okay, wenn du jetzt auflegst, keine Zeit hast, keine Laune darauf hast. Aber wenn du Lust hast, dann kann ich dir ja erklären, warum ich anrufe. Ne? Und dieses in den Dialog gehen, das Menschliche aufbauen, das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch in den letzten 4, 5 Jahren sehr, sehr stark beobachten konnte.
Ja, das ist spannend, ne? Also die Sensibilisierung im B2B gerade für Leute, die Sales-Floskeln, nenne ich es jetzt mal so, oder Standard-Gesprächstechniken runterleiern. Nicht in eigenen, man kann die Gesprächstechniken immer leicht anpassen im eigenen Wording, dann fällt es oft gar nicht auf, ne? Mhm. Aber viele Sachen sind einfach schon verdächtig und riechen danach, ah, das ist einfach jemand, der hat irgendwie beim Standard-Verkaufstrainer gelernt. Und ich finde eine spannende Sache, die du gesagt hattest, ja, dann sagen die Leute schon, ja, machen Sie jetzt bitte keine Einwandbehandlung mit mir. Und was dann spannend ist, die holen dich ja dann auf, also die gehen auf die Metaebene. Die gehen aus dem Gespräch raus und blicken von oben drauf und sagen, ah, das ist jetzt Einwandbehandlung. Und was dann viele im Vertrieb falsch machen, dass sie dann auch mit auf die Metaebene sich begeben. Und dann so sagen, nee, also ich mache hier keine Einwandbehandlung so oder irgendwie, ja, würde jetzt die Fragetechnik nutzen oder sowas. Ich würde immer auf das Grundprinzip runterbrechen, immer sagen, ne, schauen Sie mal, worum geht's hier eigentlich? Es geht ja darum, dass Sie eine Lösung haben wollen. Und wenn Sie jetzt sehen, dass diese Lösung nicht gut ist und dass das nicht passt und ich das auch sehe, dann will ich auch nicht, dass Sie bei uns starten. Ne? Deswegen lassen Sie uns darüber sprechen, was sind gegebenenfalls die Hindernisse, die Sie jetzt gerade noch im Kopf haben. Ne? Und dann ist der Rahmen aber wieder so gesetzt, dass er nicht irgendwie darauf geht, ja, der ist hier in der Einwandbehandlung unterwegs, sondern nee, es geht wirklich um die Person, die du vor dir hast. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die Top-Verkäufer, die haben das drauf. Also die werden nicht verdächtigt, dass sie da Techniken nutzen. Natürlich nutzen die Techniken auch, aber die machen das auch aus Überzeugung und holen die Leute dann wieder zurück rein. Ne? Und ja.
Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, weil du das ja gerade auch genannt hast, Matthias redet ja auch ganz viel über das Thema Framing. Ich weiß jetzt nicht genau, ob dieses Framing jetzt auch auf diesen Kontext passt, den ich jetzt gleich erklären werde, aber das ist ja eigentlich auch sowas wie Gesprächsrahmen setzen.
100%.
Und mir ist das auch unglaublich oft aufgefallen, dass wenn du in ein Verkaufsgespräch gehst und den Kunden gar nicht so richtig abholst, so, ich bin jetzt hier, ne, das ist unser letzter Stand der Dinge gewesen, ich habe das und das vor und das soll das Ergebnis sein, passt das, ja? Viele gehen, ja, hier, bla, dieses komische, ich sag mal, gezwungene Smalltalk-Gespräch, ein bisschen Fake-Lacher und dann kommt so ein bisschen, ich sag mal, Bedarfsanalyse und da fühlen sich, also da baut sich ja schon dieser künstliche Abwehrdruck auf, ich will mir nichts verkaufen lassen, ne, gar keinen Fall. Und deswegen habe ich auch, also da habe ich auch schon in der Folge drüber geredet, wie wichtig es ist, diesen Gesprächsrahmen zu setzen. Ich fange zum Beispiel fast jedes Verkaufsgespräch so an, ne? Begrüßung, bisschen reden, mal mehr, mal weniger Smalltalk, je nachdem, wie viel Bock da jemand drauf hat. Dann sage ich, naja, bin ja heute hier, weil das ist der Ausgangspunkt und Ziel des Gesprächs soll sein, dass wir gemeinsam herausfinden, ob und wie eine Zusammenarbeit Sinn macht. Ist das auch in Ihrem Interesse? Und dann hast du ja direkt und kannst zum Schluss des Gesprächs wieder auf diesen Frame zurückgreifen und sagen so, und wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie fühlen Sie sich damit? Wie sehen Sie das? Ja, sollen wir weitermachen oder nicht? Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte? Und der Kunde kann dir dann ja, da kommst du ja total oft gar nicht in diesen Bereich der Einwandbehandlung, weil der Kunde dir ja eigentlich schon erzählt, was für ihn passt und was nicht.
Ja, das ist aus meiner Sicht ist das absolut entscheidend. Also wenn der Rahmen nicht steht, und dazu gehört tatsächlich auch der Rapport, die Verbindung, Das verstehen manche auch nicht so. Also die setzen einen Rahmen und dann ist die Verbindung aber trotzdem nicht da. Das heißt, die machen diese Einleitung und dann sagt jemand so genervt, ja, wenn es denn sein muss. Und dann gehen sie nicht darauf ein, sondern machen einfach weiter.
Ne? Also ich merke das bei so kognitiv gesteuerten Verkäufern, die gerne mit Skript arbeiten. Haben wir wirklich auch immer wieder einige im Training, die dann, das ist alles perfekt, das ist alles richtig gut ausgearbeitet von den Skripten. Aber das Ding ist halt, sie merken dann nicht, wenn jemand irgendwie genervt ist. Und Vertrieblerin bei uns hat das mal gemacht. Da ist jemand in den Call gekommen und der hat schon irgendwie so komisch geguckt. Und dann hat sie einfach angefangen, hey, was ist los? Was ist los? Erzähl mal. Also einfach gar nicht erst angefangen, sondern erstmal gecheckt, warum zieht der so eine Fresse jetzt? So, und das meine ich halt auch mit Rahmen. Der Rahmen muss halt wirklich so da sein, dass die Verbindung dann auch steht und die Person Bock hat auf das Gespräch, ne? Und vorher würde ich gar nicht weitermachen. Im Zweifelsfall die Möglichkeit geben, der Person das Gespräch zu verlassen, auch im Closing dann, ne? Also es ist so, wir haben ja viele Leute, die mit uns sprechen wollen, wo wir dann natürlich auch gucken, was von der Strategie her passt. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, ob du überhaupt Lust darauf gerade hast. Ja. Liegt ja ganz falsch oder was ist. Und dann, ne, und dann, weißt du, wir fordern uns das Hindernis aktiv, denn wenn wir das Hindernis sehen können, dann können wir es überspringen. Wenn wir es nicht sehen, dann können wir nicht drum herum laufen. Das ist so eine goldene Regel, die ich im Vertrieb mal aufgestellt habe. Ich spreche immer von Sales-Barrieren so. Schnapp dir das Hindernis und arbeite damit, dann kannst du drüber springen. Wenn du es nicht siehst und übergehst, boah, das ist dann schwierig. Ne? Also.
Ja. Ich finde auch, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja auch nichts anderes als Ehrlichkeit oder halt einfach mal dem Kunden das erleichtern, dass er dir jetzt zum Beispiel gerade sagt, es ist einfach gerade ein schlechter Zeitpunkt, ich habe Rechnungen zu bezahlen, weißt du, solche Sachen einfach. Und das finde ich auch zum Beispiel, also ich habe ja auch 2 Jahre lang extrem auf Masse telefoniert, wo du dann Listen hattest, dann bist du auf deine irgendwie 100 Anwahlen, 80 Anwahlen pro Tag gekommen, ne? Und das ist auch, also klar, kann man da erfolgreich mit sein. Vor allem, wenn du ein klares Produkt verkaufst und das über Masse verkaufst, ne? So ist es, also das funktioniert immer noch. Aber mir ist halt einfach aufgefallen, dass diese Termine, ne, wo du da irgendwie so 3 Schleifen drehst und dann merkst du eigentlich, der Kunde, dem ist das eigentlich unangenehm und der kann aber nicht so richtig dich jetzt abwimmeln, weil du hartnäckig bist, ja. Und was ist passiert? Also meine Erfahrung ist, dass entweder No-Shows, ja, die kommen dann erst gar nicht zum Termin, weil die sagen, ich will mit der nichts zu tun haben, ja. oder du merkst, die drehen jeden Stein um, die hören sich das jetzt eine halbe Stunde an, die haben sich das genau dann gelegt, wenn die im Auto sind, also gar nicht am Laptop oder so. Was hat das für ein Ziel? Du hast einen Termin ausgemacht, aber diese Nachhaltigkeit ist einfach nicht gegeben. Und deswegen arbeite ich mittlerweile, wenn ich auch terminiere, ganz bewusst, so dass ich sage, also wenn es Ihnen passt und Sie wirklich ein freies Zeitfenster haben und auch aktuell den Fokus zum Beispiel auf neue Marketingansätze oder sowas, ich bin ja in der Medienbranche tätig, dann können wir uns gerne zusammensetzen, aber ich kann auch mit einem Nein leben. Seien Sie da ruhig ehrlich zu mir, ja? Und dann hörst du ja eigentlich schon, also du machst ja diese Tür auf, dass der Kunde dir selber sagen kann, ja, wissen Sie, so läuft es bei uns, aktuell ist die Lage und also es macht gerade keinen Sinn, weil, ja, und dann hast du ja schon viel mehr Informationen, als irgendwas in die Richtung zu drücken.
100%. Das ist auch wieder die Evoking Freedom Technik, ne, oder AB-Technik, ne, Abzweigungstechnik, wie man es auch nennen mag, so, ne, dieses Jahr, ne, du kannst auch Nein sagen. Da gibt's tolle psychologische Studien, die, einfach die zeigen, dass das super mächtig ist. Dass die Leute, also das ist ganz starkes Commitment erzeugt, ne? Dieses, du kannst auch Nein sagen, ne? Ja. Und wenn die Leute dann Ja sagen, dann haben sie sich sehr klar committed darauf. Ich bin Freund davon, zu sagen, so ja, also so ein Geschäftsführer-Frame auch zu nutzen, ne? Also wenn du jetzt, wir haben viele Geschäftsführerinnen, Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, und wenn die dann Vertrieb machen am Telefon, dann würde ich mit so Formulierungen auch arbeiten, ich kann dir das gerne anbieten, dass ich mir ja die Zeit für dich nehme und dir die Sachen zeige. Willst du, dass wir da das Gespräch machen? Mhm. Willst du das wirklich? Ja, also es schafft auch Commitment. Und dieses, ich kann dir das gerne anbieten, dass ich mir die Zeit da für dich nehme, ne, das ist auch so ein bisschen kleines Status-Ding. So, ne? Man kommuniziert ja aus dem Hochstatus heraus. Bin Freund davon, also alles in die Waagschale zu legen. Also wenn du doch jetzt Geschäftsführerin bist, dir das Unternehmen gehört, dann kannst du nochmal ganz anders verkaufen, nochmal als jemand, der vorne die Termine legt. Ich würde das immer nutzen. Ne? Oder wenn du schon lange Erfahrung hast, auch in den Telefonaten und viel verkauft hast, kannst du auch ganz anders verkaufen, als jemand, der einfach nur irgendwie gerade kurz telefoniert. Ne? Also die natürliche Autorität mit einbinden ins Gespräch.
Was würdest du denn prinzipiell sagen? Also wir haben jetzt ein bisschen, sind ja, wobei wir reden über ein und dasselbe Thema, das ist so Kaltakquise, was ist uns aufgefallen und so weiter. Aber ich würde das jetzt gerne mal so konkret hören, ne? Weil hier viele natürlich auch reinhören, die nicht auf der Geschäftsführerebene unterwegs sind, sondern irgendwie Vertriebler, die mit budgetverantwortlichen Entscheidern sprechen, im Außendienst unterwegs sind oder im Closing oder was auch immer. Ja, also quasi verkaufen, ja, Kunden akquirieren, ausbauen und so weiter. Jetzt würde mich mal interessieren, jemand, der jetzt zuhört, weil das ist ja so, ich habe drei große Probleme identifizieren können, so unter den Vertrieblern. Das ist einmal das Thema Kaltakquise, Einwandbehandlung und Struktur. Also wie organisiere ich mich und so weiter. Solche Fragen kriege ich halt total oft von Vertrieblern, ja, die irgendwie 1000 verschiedene Aufgaben haben. Welche konkreten Tipps würdest du jemandem geben? Weil Kaltakquise ist halt trotzdem immer eine Überwindung in die Richtung. Welche Tipps würdest du geben, um das Thema leichter und vielleicht sogar auch mit Spaß anzugehen?
Ja, also bei der Kaltakquise bin ich Freund von einer Vorbereitung, aber ganz anders, wie das die meisten handhaben. Also ich bin gar kein Freund davon, vorher auf die Webseite zu gucken und zu schauen, was die machen. Ich bin Freund davon, einfach eine Liste vorzubereiten, wo du durchgehend mit dem Dialer direkt reincallst. Weil, guck mal, es gibt diesen Effekt, wenn du jetzt hingehst und du willst jemanden, dir gefällt irgendwie ein Typ an der Bar und du willst ihn anquatschen. Funktioniert das sehr gut, wenn du direkt hingehst oder wenn du vorher noch überlegst und irgendwie guckst, welche Frisur der hat und was da ist? Wann funktioniert es besser?
Also es ist auch ein bisschen typabhängig. Ja, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen, wenn man zu verkopft an irgendwas rangeht, dann bremst man sich aus.
Genau. Und das Ding ist halt, und das ist halt so, wenn du direkt hingehst, du hast keine Zeit, darüber nachzudenken. Und dann kommt dann ein weiterer Effekt. Es ist auch gar nicht so wichtig, was du sagst, sondern einfach, wie du, mit welcher Energie du reingehst. Und wenn du direkt reingehst und in diesen Flow einmal reinkommst in der Kaltakquise, dann ist das Erste, was du geben kannst, eine starke Energie. Das heißt, ich würde zwei Sachen machen, ganz konkret. Ich habe hier ein Trampolin stehen im Büro. Ich würde mich in Stimmung bringen. State Management nennt das Tony Robbins. Das heißt, eine gute Energie. Vielleicht vorher mit einem Freund oder mit einem Kollegen kurz warm quatschen oder halt irgendwelche Leads anrufen, die man schon kennt, wo man sich warm quatscht. Ja? Das ist nämlich, weil wenn ich nicht warm bin, dann kann ich überhaupt nicht sprechen. Also ich bin längst nicht so stark in der Kommunikation wie beispielsweise meine Frau. So, die kann halt, die geht rein in den Raum und dann erzählt sie. Ich muss erstmal warm werden. So, und wenn du dann warm bist, dann eine Liste, dass du wirklich schnell durchtelefonieren kannst über einen Dialer und dass du möglichst ähnliche Cases hast. Also wenn wir die recherchiert haben, sagen wir mal, in der Kaltakquise hast du so eine Liste von 500 Leuten. Die sind alle aus einer ähnlichen Branche. Du kennst dich ein bisschen mit der Branche aus. Du hast den guten Gesprächsleitfaden gemacht. Du gehst rein und telefonierst die Leute durch und guckst, dass du eine gute Energie in erster Linie gibst. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das machen viele nicht und die tun sich super schwer damit, dass sie immer wieder ja eine neue Nummer wählen und dann vorbereiten und gucken. Und das lässt einen gar nicht so richtig in den Flow kommen in der Kaltakquise. Und zweite Sache aus meiner Sicht ist auf jeden Fall den Leitfaden, also die Sachen, wenn da irgendwelche Formulierungen drin sind, die dir nicht gemäß sind, wo du merkst schon, ey, ich kann das gar nicht selbstbewusst rüberbringen oder das ist nicht meins, dann streich es aus dem verdammten Skript raus. Also es bringt nichts. Also es müssen Formulierungen sein, es müssen Dinge sein, mit denen du dich gut fühlst. Ich mach's zum Beispiel sehr gerne, dass ich einfach nur reingehe und sag, hallo, hier ist der René, wie geht's dir? Dann stellst du der Gegenüber dann direkt die Frage, ah, wer ist das jetzt? Kann ich ihn irgendwie zuordnen? Und dann löse ich das erst auf. Das heißt, ich habe erstmal eine Vertrautheit geschafft, die eigentlich gar nicht da sein dürfte, ne, weil wir uns ja gar nicht kennen. Und dann löse ich es aber erst auf. Und dann habe ich aber schon eine ganz andere Energie in dem Gespräch. Und das würde ich jetzt auf keinen Fall jedem empfehlen. Das ist meine Variante, gerne also in diese Calls reinzugehen, weil ich mag das einfach, direkt so einen Draht aufzubauen. Ja, also guck, was dir ein gemäßer Einstieg ist, der für dich funktioniert. Und das kannst du gut natürlich mit dem Mentor dann auch durchsprechen. Jemanden, der sich auskennt, der auf dich eingeht, wie du tickst als Persönlichkeit.
Ja, ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, also wie du es auch gesagt hast mit Vorbereitung, ne? Ich muss sagen, mittlerweile, da bin ich da habe ich, glaube ich, mittlerweile einen anderen Ansatz gefunden, sagen wir es mal so. Obwohl ich auch, wie gesagt, auf Schlagzahl sehr viel telefoniert habe, ist es mittlerweile so, dass ich mir Key-Accounts raussuche und diese Key-Accounts brauchen einfach eine gewisse Art der Vorbereitung. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand Neuen akquirieren möchte in der Medienbranche, dann brauche ich irgendwo ein gewisses Know-how über den jetzigen Medienstand, weil es halt echt eine krass hart umkämpfte Branche ist. Wo, wie eigentlich jede Branche, also darauf würde ich jetzt mich gar nicht so extrem drauf fokussieren, aber ich habe hier einfach die Erfahrung gemacht, dass vor allem diese Key-Accounts, dass du da mit einer gewissen Vorbereitung, dass du das halt vorrecherchiert hast, aber dann trotzdem vorbereitet. Also ich habe quasi da schon diese Vorarbeit reingesteckt, dass ich Infos habe zum aktuellen Marketingstand und dann auch nichts anderes als eine Liste, die ich dann irgendwann mal abgehen kann. Nur diese Art der Vorbereitung dauert halt einfach länger, ne?
Ja. Aus meiner Sicht, wenn du auch ein bisschen fortgeschrittener bist, dann kannst du das machen, denn du rufst dann an. Es gibt andere, die zögern das dann hinaus und rufen dann nicht an. Ne? Ja. Also hängt so ein bisschen davon ab. Ne? Also ich bin immer Freund davon, wenn du wirklich reinkommen willst, schnapp dir deine Sachen, telefonier schnell hintereinander, denk nicht lange nach, sondern sammel die Erfahrung auch in der Praxis. Und ich mach dir den Unterschied. Sniper Sales ist das eine so, mache ich auch gar nicht, ruf einfach kurz an. Gehe dann aber auch schnell einfach rein, habe so die Webseite geöffnet, habe so ein paar Sachen irgendwie gecheckt und rufe dann sehr straight an. Für mich ist das halt so ein bisschen anders als jetzt dieser Case in einem Unternehmen, Kaltakquise zu machen. Du brauchst halt wirklich viele Termine und dann bin ich immer Freund vom Dial. Also, ne? Aber es hängt so ein bisschen davon ab, wie der Sales auch strukturiert ist.
Ja, und was ich auch sagen muss, ich hatte auch mal ein verkaufsinternes Training von jemandem, der gefühlt schon seit 20 Jahren in der Branche ist, der auch so Staubsaugervertreter war, also halt einfach nur so ein bisschen vom alten Schlag, aber ein unglaublich cooler Kerl. Also da erinnere ich mich immer noch, wie der da mit seinem Anzug reinkam und mit seinen Sprüchen und so. Ich fand den einfach lustig und unterhaltsam, ne?
Ja.
Und der hat dann quasi auch mich so auf die Idee gebracht, dass der immer mit Karten telefoniert hat, also was Einwandbehandlung angeht. Der hatte dann so laminierte Karten auch vorbereitet und das ist ja auch nichts anderes als Vorbereitung, was mir persönlich vor allem für einen Anfang, um diese Hürde zu übergehen, ja, zu sagen, oh mein Gott, was ist, wenn irgendein Einwand kommt? Ich habe dann diese Karte umgedreht und einfach stumpf abgelesen. Also, und das fand ich so crazy, weil der hat gesagt, naja, das fühlt sich für uns komisch an, weil wir denken, das ist abgelesen, also das hört man, dass es abgelesen ist. Und dann hat er uns vorgeführt, die merken noch nicht mal, wenn sich die Stimme ändert, da hat dann jemand angerufen, er hat dann den Hörer genommen, also der hat sich erstmal vorgestellt, der Kollege, dann hat der Verkaufstrainer den Hörer genommen, weitergesprochen und wieder das Telefon zurückgegeben und keiner hat danach gefragt, ja, Moment, also das sind jetzt zwei Personen. Ja, also so weit ging das quasi, damit er uns halt damit beweist. Also wenn das noch nicht mal extrem wahrgenommen wird, dann habt keine Angst, irgendwie was vorzulesen. Und das ist halt auch ein Teil der Vorbereitung, wo du Sicherheit bekommst und dich viel, viel mehr auf das eigentliche Gespräch konzentrieren kannst, weil du lockerer bist, finde ich.
100%. Und ja, das ist auch das, wo ich die Vorbereitung für wichtig empfinde. Ne? Also ne, Sniper-Sales, du hast irgendwie verschiedene individuelle Cases, all good. Ne? Aber wenn du jetzt irgendwie Branche hast, ich rufe jetzt nur Handwerker an und habe eine Liste, dann schön an einem Stück durchtelefonieren, ne? Aber halt, ne, mit einem Cheat-Sheet. Ne? Also du sagst jetzt Karten, ich bin immer Freund von so einem Cheat-Sheet, du hast die Einwandbehandlung da und es gibt so zwei, drei, die sind eigentlich universell, die kannst du immer so als Joker zücken, so, ne? Das bedeutet also, dir ist besonders wichtig, X, Y und Z zu machen oder einfach nur eine Paraphrase, okay, kein Interesse. Und, ne, also, dass du einfach so ein paar Standardsachen parat hast, die du nutzen kannst, wenn ein Einwand kommt, egal was da ist. Also wenn dir gerade nichts einfällt, dann haust du immer die Standardsachen einfach raus. Und dann aber natürlich noch so ein paar richtig coole Sachen. Also ich bin ein Riesenfan von dieser Vorwandprüffrage. Das sagst du doch nur, weil du denkst, ich will dir irgendwas andrehen, was du nicht gebrauchen kannst, oder? Und wenn du das rüberbringst, so in einer charmanten Art und Weise, dann öffnet sich die Person halt auch und dann sagt sie, nee, nee, das war so nicht gemeint. Wenn du das so aggressiv oder so irgendwie so zu irgendwie, ne, rüberbringst, dass es nicht passt, dann öffnet sich die Person nicht. Das heißt, wenn du diese Techniken von den Cheat-Sheets, die Fragen hast und dann übst, wie bringst du die rüber und was passt doch gut zu dir, dann wird das mächtig.
Ja, also echt cool. Also ich glaube, das alleine, also um das mal zusammenzufassen, weil ich habe nämlich noch so zwei, drei andere Themen, die ich gerne nochmal mit dir besprechen möchte,
Gerne,
wenn
gerne.
ich hier schon so einen Experten im Interview habe. Also um das zusammenzufassen. Vorbereitung ist das A und O. Welche Art der Vorbereitung muss man halt, ne? Dieses entweder ich gehe auf Schlagzahl oder schau, wenn ich irgendwie in einer qualitativeren Special-Gruppe irgendwo unterwegs bin, dass ich mir dann in der Vorbereitung noch mal ein paar mehr Informationen ziehe. Ne? Sowas kann man ja auch immer vorbereiten. Und wie gesagt, auch so seinen eigenen Stil finden. Ich finde, das ist immer so einfach gesagt, aber das kommt halt über die Praxis. Ne? Man findet heraus, die Formulierung passt, der Einstieg passt besser zu mir, damit kann ich nichts anfangen. Und das geht halt übers Üben, Üben, Üben und Herausfinden. Das könnte ich jetzt zusammenfassend so sagen, oder?
100%, ja. Und nicht nur, also, ne, es gibt ja Leute, die sagen so Systemvertrieb, Skript regelt und die ganzen Dinge drumherum. Klar, Struktur finde ich auch wichtig. Und gleichzeitig brauchst du diese Komponente, dass du zwischendurch auch freestylen kannst. Das heißt, du brauchst ein Repertoire als jemand, der verkauft. Wer kein Repertoire hat, auf das er zugreifen kann, wie will er dann irgendwas sagen? Ne, also es braucht halt immer einen guten Input, damit hier was Vernünftiges rauskommt, so, ne? Also, und da sprechen wir, glaube ich, auch noch drüber, über so Stories, über Framings hatten wir schon, das gehört auf jeden Fall zum Repertoire dazu, Fragetechniken am Cheat-Sheet oder auf der Karte. Da gibt es verschiedene Dinge, die wertvoll sind, ja.
Ja, genau, also perfekte Überleitung. Das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen, weil wenn man sich mal mit dir beschäftigt hat, beziehungsweise mal unterhalten hat oder vielleicht auch mal einen Vortrag, ein Video gesehen hat, dann hört man immer mal wieder einen Zusammenhang zum Micro-Storytelling. So, magst du uns mal erzählen, was genau, wie uns, also was das ist und wie uns das im Vertrieb weiterhilft?
Also, ich muss mal ganz kurz ausholen. Ich habe festgestellt, ich bin jemand, ich mag so Management-Summaries. Ich bin da einfach sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, ne? Also, ich bin nicht so derjenige, der die Sachen irgendwie ausschmückt, tolle Geschichten erzählt und so. Das können andere besser. Ich bin jemand, ich interessiere mich wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise für Menschen, für Geschäftsmodelle und stelle gerne Fragen, finde das heraus. Und ich habe irgendwie gedacht, die besten Verkäufer, wenn die auch auf der Bühne stehen, die erzählen die besten Geschichten. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, was kann ich denn machen als jemand, der gar keinen Zugang zu Storytelling hat, so richtig? Ich brauche eine Methode, die für mich einfach funktioniert. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist eigentlich cool? Also die Leute haben doch gewisse Einwände, ne? Zum Beispiel eine Recruiting-Agentur hat oft den Einwand, wenn sie jetzt irgendwo in der Grenzregion sitzen, dass es da potenziell nicht genug Bewerber gibt. Ich sitze an der Grenze, ne, wenn ich jetzt in der Mitte von Deutschland irgendwie wäre, dann gäbe es genug Bewerber. Ne? Aber an der Grenze halt nicht. Ne? Und dann kannst du eine kurze Story erzählen. Zum Beispiel, ja, ich habe da letztens mit dem Peter Meyer gesprochen, ne? Der hat da auch ein Zahnlabor direkt im Saarland an der Grenze. Und die hatten genau auch das Problem, dass sie ja gedacht haben, sie haben zu wenig Bewerber überhaupt, die in Frage kommen wegen der Lage. Ne? Und dann haben wir zwei Stellen innerhalb von 6 Wochen besetzt. Ja, und deswegen machen wir auch immer eine Bewerberpotenzialprüfung in der jeweiligen Region. Und damit Sie sicher gehen können, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit unserer Maßnahmen auch hoch ist, ne, wollen Sie sich das mal anschauen, dass wir mal prüfen, wie das in Ihrer Region genau aussieht mit den Methoden, die wir haben. Ja, und dann haben die Bock, ne? Also, das wäre zum Beispiel eine Einwand vorweg, eine kurze Microstory zu einem typischen Einwand, den du identifiziert hast. Und wenn du das in dein Repertoire mit einbindest und zu sämtlichen Einwänden, die kommen, kurze Stories erzählen kannst, am besten von konkreten Begegnungen, aus Calls mit Kunden oder dir Stories leist von der Geschäftsführung, ne, die der mal irgendwie erzählt hat, ne, weil als Vertriebler hast du manchmal die Stories nicht selbst. Du leist sie dir einfach und du kannst sie aber genauso erzählen wie dann ein Geschäftsführer. Aber das ist halt, viele Geschäftsführer verstehen nicht, dass sie ihren Vertrieblern dieses Repertoire zur Verfügung stellen müssen. Und das Beste ist, ja, du setzt dich einfach mit deinem Vertriebler zusammen, du machst einen kurzen Call oder meinetwegen auch eine Stunde und quatschst über alle möglichen Sachen. Da habe ich bei dem Kunden, der hat mich letztens da angerufen, da haben wir das und das erreicht, ne? Und dann hast du das Transkript, lässt es einmal von Gemini oder von deinem oder von Monsieur ChatGPT oder was auch immer du gerade nutzt, einfach dann auswerten, was sind die kleinen Stories, die O-Töne da, die spannend sind, und dann hast du direkt eine ganze Menge an Micro-Stories, die du wieder in deinem Repertoire anwenden kannst als Vertriebler. Aber geh zu deinem Geschäftsführer hin, setz dich mit ihm zusammen, lass dir die Stories erzählen, stell ihm Fragen, du bist stark im Fragen stellen, wenn du Vertrieb machst, nimm das auf, nimm das Transkript, zieh dir die Stories raus, bau die in Vertrieb ein. Mega wirksam.
Also ist Micro-Storytelling nichts anderes als passende Referenzen in seinem Repertoire haben und die genau dann nennen, wenn ein Kunde, also Referenzen sind ja auch nichts anderes als Vertrauen. Ja, das schließt sich ja wieder der Kreis, den wir am Anfang auch hatten. So, ich vertraue dir nicht, was sagst du mir eigentlich? Du kannst mir genau das erzählen, was die fünf anderen halt mir auch versuchen anzudrehen. Und das ist ja auch nichts anderes, das ist ja dieses... Ich kann mich viel, viel leichter, also das ist ja alles abstrakt, was man einem erklärt, aber mit einer Geschichte kannst du ja sofort vergleichen, also da tust du ja deinem Gegenüber so viel Arbeit abnehmen, indem er das erstmal verarbeitet, was du ihm alles erklärst, mit einem Beispiel, wo der sagt, alles klar, also eigentlich bin ich ja entweder in genau der gleichen Größe, in genau denselben Ort und habe genau dasselbe Problem. Also ist da einfach dieses Identifizierungspotenzial total schnell da.
Ja, und ich bin, wie gesagt, Freund davon, das auch super kurz zu halten. Ne? Das Beispiel, was ich jetzt gebracht hatte, das war ein bisschen länger, weil es ein spezifischer Punkt ist. Aber gerade wenn du so im Storytelling gar nicht so der Storyteller bist, dann halt die Storys kurz. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten hier einen sehr bekannten Neuromarketing-Trainer, ne? Österreich, von Richard Bandler gelernt, super viele Seminare auch schon selbst gegeben, Bücher zu dem Thema geschrieben. Kommt er zu mir ins Gespräch und sagt so, ich lerne nichts Neues mehr, René. Ne? Also alles, was ich gemacht habe, ich kenne ja alle schon. Und ich sage, warte mal ab, starte mal so. Und dann zwei Wochen später hat er mir gesagt, krass, ihr habt geile Modelle, ihr habt geile Sachen, ich habe schon so viel mitgenommen. Und das sind zum Beispiel auch Micro-Stories, die du immer wieder einfach einbauen kannst. Das müssen gar nicht so diese Kundenreferenzen sein, sondern einfach so kleine Dinge, die du mit einflechtest, die dafür sorgen, dass das Ganze haptischer wird. Ich nutze diese Story so gut wie immer, wenn da jemand kommt, der sagt, ja, ich kenne schon alles, kann ich. Ne? Und ich nutze die rigoros eigentlich fast immer. Wenn da jemand kommt und sagt, ja, ich habe schon alles gesehen, so, ja, hat er mir auch gesagt hier. Der.
Ja, cool. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Takeaway, weil es ja auch, wie gesagt, greifbar ist. Es macht einen glaubwürdiger, es weckt Vertrauen. Also es sind alles extrem schnelle, positive Effekte mit nur einem Satz, den man im besten Fall halt sagt, ne? Also das ist schon echt cool. Ja, jetzt zum zweiten Ding. Also Micro-Storytelling haben wir abgehakt. Können wir uns, denke ich, alle was drunter vorstellen. Die andere Sache, die ein bisschen mehr abstrakt klingt, ist die Orakel von Delphi-Methode. Und das hatten wir ja auch schon im Telefonat angesprochen. Du hast mich da gar nicht so extrem zu abgeholt, weil du gesagt hast, das erkläre ich dir einfach im Interview. Jetzt bin ich mal gespannt, was ist das genau?
Ja, also ich bin ja sowieso auch jemand, ich erfinde gerne Dinge. Ich habe immer, jeden Tag habe ich Ideen, ich schreibe die auf und davon fließen Dinge bei uns ins Training rein. Und eine Sache davon ist, dass ich mich mal stark damit beschäftigt habe, wie kannst du eigentlich Gedanken lesen im Sales? Und klar, Verkaufstrainer würden so sagen, oh, bloß nicht halluzinieren, du darfst nicht irgendwie Sachen vorwegnehmen. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt eine klare Branche hast, du weißt, hey, ich habe immer mit Handwerkern zu tun, dann weißt du zum Beispiel, dass die so gut wie immer das Thema haben, wenn sie jemanden neuen einstellen, dass er dann erstmal irgendwo auf der Baustelle rumsteht, dass da Werkzeug fehlt und dass sie sich irgendwie wünschen würden, dass der so anpackt wie der alte Meister, ne, der das schon seit Jahren macht. Am liebsten ab Woche 1. Und da würde jeder Handwerker sagen, ja, endlich sagt's mal jemand. Ne, also diesen Effekt, den wollen wir erzeugen. Und das ist in der Psychologie der Barnum-Frame. Ne, also Barnum-Frame ist so, ja, stimmt, da stimme ich zu. Du kennst das von Horoskopen. Da steht immer was drin, wo du zustimmen wirst. So, ne? Das ist der Barnum-Frame, damit wird gearbeitet. Und das ist von P.T. Barnum, da ist für jeden was dabei. Das war der Zirkusdirektor, der so Veranstaltungen gemacht hat, wo ganz Millionen Menschen damals schon nach Amerika in den Zirkus hingereist sind, um da in der Vorstellung auch teilhaben zu können. Und sein Motto war, da ist für jeden was dabei. Daher kommt dieser Frame. Ne? Und ich nutze den in der Orakel von Delphi-Methode, um am Anfang eine ziemlich wahrscheinliche Annahme zu treffen. Und wenn du Bock hast, können wir es mal ganz kurz durchspielen. Dann gehe ich mit dir mal die Orakel von Delphi-Methode ganz kurz durch. Also, gerne. Geht und Instagram. Du bist ja, und ich habe deine Instagram-Videos gesehen, die Reels, die Sachen, und fand das direkt cool, weil ich gemerkt habe, so, du kommst aus der Praxis, du machst diese ganzen Sachen. Und habe ich mir, und das ist so eine Sache, die ich halt häufiger habe auch, dass ich so den Eindruck habe, so, ja, ich mache ein Video und dann ist das irgendwie ein ziemlich cooles Nugget auch, aber irgendwie bekommt das nicht so viel Aufrufe, ne, wie jetzt irgendwie blödes Katzenvideo oder irgendjemand, der mit einem reißerischen Ding daherkommt. Vielleicht kennst du das auch, also.
Ja, doch, also mehr Views wären schon, ja, also da gibt man sich Mühe, ne, und irgendwie kommen dann, wie gesagt, 1000 Views zustande und du fragst dich so, warum bin ich eigentlich vor die Kamera gegangen?
Hast du ein Beispiel für so ein Video, was du jetzt letztens mal gedreht hast, wo du gesagt hast, hey, das war eigentlich ziemlich cool, das war eine coole Technik, oh, das hätte schon irgendwo mehr Views geben können?
Ja, letztens, als ich so einen Opening-Satz oder einen Satz, eine Technik in der Bedarfsanalyse erklärt habe, da hätte ich mir schon gewünscht, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kommt, ja.
Ja, ja gut, und dann gibt's andere, die machen halt irgendwie so ein Video und das hat nicht wirklich viel Substanz so und die haben halt irgendwie direkt zig Millionen Views irgendwie und sowas.
Genau.
Ja, und das stört dich, also du würdest gerne auch eigentlich, oder wie fühlt sich das für dich an?
Die Frage ist, soll ich jetzt, also jetzt kurzer Outcut, ja, soll ich jetzt so eine sehr misstrauisch sein oder einfach mal mitgehen, um das durchzuspielen bis zum Ende?
Einfach mal kurz mit, um es okay. durchzuspielen, ne? Damit es einfach, und dann können wir, ne, also dann können wir nochmal reingehen, genau.
Ja, und okay.
So ein paar Grundprinzipien, genau.
Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, so, ja, schon, klar.
Ja.
Und das willst du mir jetzt verkaufen.
Willst du das denn verändern? Also willst du das, weil, also das Ding ist hier, wir sind ja an dem Punkt, wir stellen eine sehr wahrscheinliche Annahme.
Ja.
Und dann lassen wir uns ein Beispiel geben. Ne? Und dann geht es darum, was zu finden, was einen wirklich emotional berührt. Und ich habe halt gerade gemerkt, so, eigentlich an der Stelle, das berührt dich so emotional jetzt gar nicht. Ne? Andere, deren Geschäft gegebenenfalls davon abhängt, die jetzt sagen so, ja, nee, mir ist es irgendwie wichtig, auch mehr Kunden zu gewinnen. Die ärgert das dann oder die fühlen sich irgendwie gestresst oder sonst irgendwas. Ne, oft hat man das mit Mitarbeitern. Ne? Also du hast so einen Mitarbeiter vielleicht irgendwie in deinem Team, der jetzt nicht so performt wie die anderen. Hast du mal ein Beispiel dafür? Ne? Und dann sagt er, ja, der Peter, der hat letztens hier das und das gemacht. Ne? Das hat mich geärgert. Also ein Beispiel für eine Situation. Und dann sagst du, okay, und das ärgert dich. Du spiegelst die Emotionen dann. Und was wir damit erzeugen, also wir sorgen dafür, dass die Person emotional irgendwie Problem sieht. Ne? Also emotional, also entweder gestresst dadurch ist oder enttäuscht oder verärgert. Und dann gehen wir hin und testen die Veränderungsbereitschaft. Willst du daran was verändern? Und dann sagen viele Leute, wenn vorher eine starke Emotion war, ja, ne? Also wenn es eine Möglichkeit gibt. Und dann kannst du anbieten, ja, ne, wäre es dann ganz verkehrt, sich da mal zeigen zu lassen, wie wir dich dabei unterstützen können, ne, mir ein paar Einblicke zu geben, das zu verändern, ne? Oder hast du da Bock drauf, dass ich dir mal kurz Einblick gebe, wie du das verändern kannst, wie wir das bei Kunde XY geändert haben? Und dann sagt er ja und dann leitest du ins Gespräch über. Und die Technik basiert sehr stark darauf, dass du vorher dir diese Situationen überlegst, die sehr wahrscheinlich deinen Kunden irgendwie stören und die dann kurz abfragst und dann in die Emotion eingehst. Nachvollziehbar, ja, oder? Wir können gerne nochmal ein Beispiel durchspielen, ja?
Ich find's total cool, also mega, weil das ist ja im Grunde genommen, das hängt ja auch so damit zusammen irgendwie, ich finde, so funktioniert zum Beispiel auch so eine Vorwegnahme. Also du suggerierst ja schon, hey, irgendwie, ich weiß, wie der Hase läuft, ich kann mir relativ gut vorstellen, was du jetzt gerade denkst, deswegen spreche ich es aus und das suggeriert ja, dass ich Plan von dem habe. Also und das geht ja, glaube ich, auch so in diese Richtung, in diese psychologische, dass du ja damit suggerierst, hey, eigentlich sprichst du genau das aus, was ich so gerade denke oder womit ich mich schon mal beschäftigt habe. Und da kommt halt eine ganz andere Vertrauensebene zustande, als irgendwie so dieses, wie auf der Metaebene, so objektiv ist das, wir haben diesen Case und das wäre doch sicherlich auch für dich interessant. So, weißt du? Also damit da ist ja nicht so viel irgendwie Vertrauensebene passiert, wie das, was du jetzt zum Beispiel machst, auch mit dem Dialog, den du aufgebaut hast.
Ja. Und das Ding ist halt, die Leute haben oft das Thema im Vertrieb, so ein Problem zu identifizieren. Und fragen so, wo brennt denn der Kittel? Und dann sagt er, ja, bei uns ist alles fein.
Ja? Ja,
und dann
ja.
So, ja, irgendwas wird es doch schon geben. So, dann fühlt er sich irgendwann genervt und ausgefragt. Und da kannst du dann einsetzen mit sehr wahrscheinlichen Annahmen. Ja? Womöglich hast du schon mal, ne, hast du einen Mitarbeiter eingestellt und dann hat der in der ersten Woche hast du schon so ein bisschen den Eindruck, so, das wird nichts. Ne? So, und dann sagt er ja, okay.
Hast du mal ein Beispiel dafür? Wann war das letztens? Ja, vor einem halben Jahr, als wir den eingestellt haben. Wie lange war der denn dann bei euch? Da sagt er, ja, der ist dann nach 6 Monaten wieder gegangen. So. Wer ist? Und dann kannst du überführen und dann zum Beispiel was verkaufen. So, ja, ne, wäre es dann nicht cool, irgendwie so ein Profiling-Sheet zu haben, dass du vorher einfach die Mitarbeiterauswahl besser machst? Da haben wir eine schöne Möglichkeit, kann ich dir gerne Einblicke geben. Ne, wir haben das bei uns im Recruiting-Prozess drin. Wie sieht's aus? Soll ich dir das mal zeigen? Dann sagt er, ja, dann lass uns kurz einen Termin dazu machen. Ne, also sowas in die Richtung. Ne? Und das Ding ist halt, dass wir wollen eigentlich Problembewusstsein haben. Ne, also, dass der sich eines Problems bewusst ist, emotional das Problem eigentlich auch spürt und dann das Veränderungsbewusstsein da ist. Und wenn die drei Sachen da sind, dann ist der nächste Schritt verkauft. Das heißt, der Termin oder dann auch sogar die Zusammenarbeit. Und genau darauf zielt diese Methode, wo ich ja jetzt eigentlich nur so einen kleinen Ausschnitt gezeigt habe, so einen kleinen Start, so ein Beispiel, darauf ab, das zu erreichen. Ne?
Also da hast du auf jeden Fall auch nochmal was sehr, sehr Spannendes angesprochen, was mir auch oft in meinen eigenen Verkaufsgesprächen, aber auch wenn ich im Außendienst im One-to-One-Coaching mit dabei war als Begleiterin, mir ist echt aufgefallen, das ist ja immer so eine Traumvorstellung in der Theorie. Der Kunde ist sich seinen Painpoints bewusst und sagt dir auch, das hätte ich gern geändert, ja, so in der Bedarfsanalyse, so, ja, welche aktuellen Herausforderungen haben sie gerade, wie du gerade gesagt hast, ja, so eigentlich läuft's ja alles, ja, also dieses Problembewusstsein ist bei ganz vielen entweder noch nicht da oder die sagen so, ja, warum soll ich dir das jetzt erzählen? Das ist ja irgendwie so eine, ne, Verkäuferin jetzt einfach, wenn ich ihr das jetzt alles erzähle, auch wie viel Budget ich ausgeben will, dann haut die mich übers Ohr, so, ne? Und ja, da ist mir auch aufgefallen, also das, was du gerade jetzt auch gesagt hast mit der Methode, ist irgendwie total oft schon unterbewusst bei mir passiert, weil ich mir zum Beispiel dann irgendwie überlegt habe, für mich persönlich im Marketing ist es ja super wichtig zu wissen, wie viel Budget steht zur Verfügung, weil daraus können wir Marketingkampagnen machen. Und da war ich total oft bei so kleinen und mittelständischen Unternehmen, ne, die halt nicht so die Mega-Millionen Ausgaben haben, sondern ne, das ist halt einfach hart verdientes Geld, wie bei so einem Schreiner. Und natürlich schaut er halt, was gibt er für dieses Geld aus. Und da habe ich total oft mit dem Ding gearbeitet, naja, so in ihrer Größe, da war ich letztens jetzt bei dem und dem und der hat ungefähr Pi mal Daumen für sein Recruiting im Jahr 20.000 ausgegeben oder 10.000. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Also du hast direkt so einen Referenzrahmen, der Kunde kann sich identifizieren und dann gehst du quasi weiter. Ja, und bei ihm war dieses Problem. Ist es bei Ihnen auch so oder die Herausforderung? Ja? Und ich glaube, das geht doch auch so in diese Richtung.
Ja, definitiv. Also ich bin immer Freund davon, nicht nur diese Probleme einfach zu haben. So Probleme zum Beispiel ja zu wenige Kunden. Das ist aber oft so abstrakt. Was ist eigentlich die Situation dahinter? Die Situation ist eigentlich, ne, und deswegen hatte ich eben kurz angesetzt, weil bei dir ist ja so, du bist auch einfach, ne, du machst das, du hast Bock, Reichweite, den Leuten gute Tipps mitzugeben. Aber jetzt mal angenommen, dir wäre es halt super wichtig, über Instagram jetzt direkt viele Kunden zu gewinnen. Dann wäre der Focus-Pain, dass ich so sage, so hey, ne, vielleicht machst du Videos, du hast da auch Klicks und viele Leute, die liken. Aber du würdest dir schon wünschen, dass da ein paar mehr ja, Kunden beispielsweise bei rauskommen würden. Oder du merkst so gleichzeitig, ja, es ist relativ viel Aufwand, den ich hier investiere, aber es kommt noch nicht so viel dabei rum. Und das wäre halt dann nicht das Problem, sondern noch konkreter, wir nennen das Focus Pain Situation, also die konkrete Situation. Und die können wir halt gut, wenn wir die von unseren Kunden sehr genau wissen, also das vorbereitet haben, dann können wir die im Vertrieb auch viel, viel schneller abklappern. Und irgendwann hast du auch so eine vertriebliche Intuition, dass du fast immer richtig liegst. Also so 80-20 so, ne? Und dann hast du sehr, sehr schnell einen Punkt, wo du ansetzen kannst. Und das beschleunigt das Verkaufsgespräch massiv. Also in der Kaltakquise, wenn du einen Punkt gefunden hast, dann zack, ne? Wenn wir dir zeigen könnten, wie du das löst, dann wäre es für dich interessant, zumindest mal da einfach mal reinzuschnuppern, unverbindlich. Dann sagt er ja, klar. Ja, komm, dann let's go, Termin. Ne? Und das ist eigentlich die halbe Miete so, ne? Und deswegen, also ich bin ein Freund davon, so Menschen besser zu verstehen, zu wissen, wie sie ticken. Und dazu gehört natürlich auch, ja, was erleben sie für Situationen, was ist für sie emotional irgendwie nervig. Ne? Also in der Kaltakquise zum Beispiel das ganze Thema so, ja, du legst Termine und das gelingt dir auch gut. Ja, aber was halt dann irgendwie stressig ist, dass die Leute dann absagen. Dass dann, ne, oder dass sie teilweise auch einfach sich gar nicht melden und einfach ghosten. Du denkst dir, woran liegt's? Ja, da habe ich eine Lösung. Ich habe zum Beispiel so ein Showrate-Training entwickelt, wie du deine Showrate erhöhst, wie du das über verschiedene Techniken machst, die zu dir passen und das einfach alle mal das Thema los wirst, sodass das nie mehr bei dir im Thema das Ding ist, dass in den Statistiken irgendwas an den Showrates nicht stimmt bei dir im Sales-Team.
Ja, cool. Also, haben wir auch abgehakt und das finde ich mega. Also, ich glaube, ich könnte jetzt alleine, glaube ich, noch mal eine Stunde drauflegen auf das Gespräch und das alles noch mal mit dir gemeinsam beleuchten. Ich glaube, wir müssen dich leider noch mal ein zweites Mal einladen, wenn es so weitergeht. also, wie gesagt, ich habe sonst immer, also, du bist wirklich so der allererste, als auch mit dem Matthias zusammen, also quasi euer Unternehmen, was ihr habt, diese psychologische Komponente einfach extrem mit beleuchtet. Und das finde ich so verdammt wichtig und spannend, weil dieses ganze Oberflächliche, ja, da brauchst du ja nur bei YouTube reinsehen, okay, was, 3 Tipps zum Cold Calling, was muss ich in mein Skript reinschreiben und alles. Aber das, was du ja jetzt gerade erklärst, geht so tief in diese Ebene und da wird ja verkauft, dieses, ich habe eine Connection, der Kunde fühlt sich verstanden, die Vertrauensebene ist da, jemand erzählt mir wirklich, was seine Probleme sind und nicht so, ja, wäre mal ganz gut und so. Und du bist so tief drin und da passiert ja eigentlich so richtig, da platzt die Bombe, da werden Deals gemacht, da wird Vertrauen aufgebaut, Kundenbeziehung. Und das finde ich so, so verdammt wichtig auf jeden Fall.
Ja, da passiert die Magie, ne? Also wenn du weißt, wie Menschen ticken und immer besser wirst darin auch, Menschen zu verstehen, schnell diese Dinge, die zwischen den Zeilen auch passieren, zu lesen, so, also zu profilen. Wir haben ja ganz viele Sachen aus dem Profiling, ne, ins Marketing und den Vertrieb übertragen. Dann wird's leichter. Ne?
Wie stehst du? Also ich habe jetzt noch 2 Fragen und dann sind wir, denke ich, auch wirklich gut durch für dieses Interview. Viele Menschen stehen natürlich auch der Verkaufspsychologie kritisch gegenüber. Also sowieso Vertriebler allgemein, ja, die will mir nur was verkaufen, was auch immer, ja. Aber Verkaufspsychologie geht ja noch mal mehr in diese Richtung, boah, das ist total manipulativ so. Wie siehst du das?
Ja, also um jetzt mal alles zu schockieren, ja, natürlich ist es manipulativ. Also natürlich kannst du damit manipulieren. Also das ist total klar. Und ich gebe mal ein Beispiel. Also Paul Watzlawick kennst du vielleicht, ne? Mhm. Der sagt hier, du kannst nicht kommunizieren. Ne? Ich sage immer, du kannst nicht wirken. Und gleichzeitig kannst du auch nicht manipulieren. Das heißt, sobald du anfängst zu kommunizieren, hast du immer damit einen Impact. Und egal, was wir sagen, also wir manipulieren, also immer, sobald wir was sagen, fängt Manipulation Wirkung an. Und das ist wie bei Geld. Ne? Bei Geld, du kannst es für positive Dinge nutzen oder für negative Dinge. Ne? Also du kannst damit großen Schaden anrichten, indem du irgendwie die Umwelt total verpestest mit deiner Kohle. Oder du machst es wie The Giving Pledge und spendest das auch an Wohltätigkeitsorganisationen, wie es ja auch einige Superreiche machen. So. Also Geld ist halt erstmal neutral. Ne? Und das Ding ist halt, Verkaufspsychologie ist auch erstmal neutral. Und du kannst es für positive, für negative Sachen, für neutrale Sachen einsetzen. Und wir haben bei uns, ziemlich am Anfang habe ich Matthias gesagt, hey, Psychologie, Verkaufspsychologie, wir locken auch so ein paar Leute an, die andere böswillig manipulieren wollen, potenziell, dass wir da einen Riegel vorschieben. Und wir haben gesagt, wir machen Ethik-Commitment. Das heißt, alle, die bei uns starten, unterschreiben das. Und committen sich darauf, dass sie es für sinnvolle Sachen einsetzen. Und das Ding ist halt, was bei uns schön ist, also weil ich ja so diese akademische Vorprägung habe, Matthias auch im Fernsehen und diese Sachen, dass wir sowieso auch Leute anziehen, die tendenziell auch seriöse Sachen einfach vorhaben und integer sind. Und da bin ich ziemlich happy auch über unseren Kundenkreis. Das sind tolle Leute, die wir da haben. Und das sind Leute, die wollen keinen Bösmann, böswillig manipulieren, die wollen ihr Repertoire erweitern, die wollen besseres Marketing machen, besseren Vertrieb und dazu nutzen die natürlich Verkaufspsychologie auch.
Ja, also alleine, ich finde es wirklich zusammenfassend nochmal echt gut, was du gesagt hast, weil also überall dort, wo du ja einen Satz mal sagst, eine Betonung anders setzt, das ist ja alles bewusst und gewollt so oder kann auch unterbewusst sein, aber da ist ja immer Aktion, Reaktion, ja, und das ist immer ein natürlicher Fluss und natürlich, egal, wenn ich etwas kommuniziere, wenn du jetzt gerade schon bei den Kommunikationsmodellen bist, ne, Schulz von Thun, ich habe einmal die Senderebene und einmal die Empfängerebene und das ist ja alleine auch schon, also ich kann etwas so senden oder so und es kann beim Empfänger komplett anders ankommen, Ja, nur weil ich ein Wort geändert habe, eine Betonung, Emotionen reingepackt habe, ja, geschrien habe, geweint habe. Also das sind ja ganz andere Sachen, die das irgendwie auslöst. Und das finde ich so, 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 so spannend in der Psychologie. Definitiv.
Ja, viele Sachen machen wir unbewusst, ne? Also viel wird auch unbewusst manipuliert irgendwie durch Sprache. Für mich ist immer, das Wichtigste ist immer die Integrität. Also das ist so, darauf läuft alles hinaus. Also wenn du nicht integer bist als Verkäufer, dann verspielst du dein Vertrauen. Und wenn du das Vertrauen nicht hast, dann traut dir irgendwann keiner mehr, die kaufen nicht und es kommt wie ein Bumerang zurück. Das heißt, Grundfundament muss immer sein, dass du erstmal prüfst, ist das sinnvoll, ist es nützlich für den Kunden, passt das auch in sein Budget? Also ich würde niemals irgendwas verkaufen, wo jemand das Geld nicht hat. Und den dann irgendwie über 20 Raten zahlen lassen. Das ist aus meiner Sicht Scam. Oder halt, wo er das eigentlich nicht gebrauchen kann. Das heißt, wir machen eine schöne Qualifizierung, wir prüfen, passt's. Und dann können wir intensiv natürlich auch verkaufen. Und das guten Gewissens, weil wir geprüft haben, dass es passt. Mhm. Und das ist für mich das Fundament. Also ohne das geht's nicht. Ich kenne auch keinen Top-Verkäufer, der das nicht verinnerlicht hat. Es gibt Leute, die tricksen, die machen das ein bisschen unsauber so, aber meisten Top-Verkäufer aus meiner Sicht, die haben auch diese integre Grundhaltung auch.
Muss man ja auch, weil sonst kommt ein dicker Rattenschwanz dahinter. Also guck dir mal den Mehmet Gökçer zum Beispiel an, der nicht mehr nach Deutschland einreisen kann, weil ihn die Allianz sonst direkt abfängt, beziehungsweise die Polizei an der Grenze und der dann halt erstmal für seinen ganzen Schmudiner getrieben hat. Also für mich persönlich wäre das keine Entscheidung, mit der ich für mein Leben leben möchte, dass ich nicht mehr in das Land zurückgehen kann, wo Familie, Freunde, was auch immer sind. Aber muss jeder selber für sich entscheiden.
Das ist ein gutes Beispiel, es kommt einfach zurück, Karma is a bitch. Also das Ding ist, ich bin gleichzeitig auch immer Freund davon, mit dem Feind trainieren. Also Sloterdijk hat diesen Satz mal geprägt, mit dem Feind trainieren. Wenn du jemanden nicht magst, was kann ich von der Person gegebenenfalls lernen? Also es gibt viele Leute, die mögen zum Beispiel Trump nicht. Was kann man von ihm lernen? Er ist halt der Meister der Selbstinszenierung und Vermarktung. Er haut die ganze Zeit positive Dinge raus, ist geil und nutzt die Superlative. Im Copywriting machen das Leute zu wenig. Oder was kann man vom Göker lernen? So, ne? Aber dann halt für seine Werte, für seine Dinge einsetzen. Man sollte das Feld aus meiner Sicht nicht den Idioten oder den Bösewichten überlassen, sondern selbst Wirkung schaffen für die Sachen, für die du einstehst, worauf du Bock hast auch.
Ja. Ja, also jetzt noch mal eine Abschlussfrage, weil da müssen wir langsam wirklich die Kurve bekommen, bevor es hier eskaliert mit der Zeit. gibt es irgendetwas, also wenn du jetzt mal so ad hoc aus dem Bauch heraus, ja, wenn ich dich jetzt frage, was ist das Ultimative, was du jedem Vertriebler mitgeben würdest an Learning, auf Dinge, auf die er achten sollte? Was wäre so das, was du jemandem mit auf den Weg geben würdest?
Ja. Es gibt ja dieses Buch von Adam Grant. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hattest mit Nehmern, Gebern und Tauschern.
Nee, kenne ich nicht. Muss ich mir zulegen.
Das Spannende ist, die so in der Gesellschaftsschicht sind ganz unten die Leute, die geben. Und dann hast du die sich so aufopfern und im Prinzip einfach auch nicht für ihre Sachen so einstehen. Dann hast du in der Mitte eher so Nehmer-Tauscher und oben hast du oft Geber. Das heißt, was so Top-Verkäufer ausmacht, dass sie geben, dass sie sich darauf fokussieren zu geben und nicht irgendwo zu gucken, ich gebe dir was und dann bekomme ich direkt was zurück. Mhm. Also nicht in dieser Tauschmentalität, ich mache alles nur transaktional, sondern dass du dich darauf fokussierst zu geben. Also wer gibt, der bekommt zurück. So, wenn du eine gute Energie im Gespräch gibst, dann ist das erstmal, du gibst der anderen Person, die vielleicht vorher am Tag 2-3 Gespräche hatte, wo sie irgendwie genervt war, erstmal eine gute Energie. Du gibst dir Klarheit, du gibst dir Orientierung, du gibst dir eine gute Einschätzung, du gibst dir die Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, wie sie ihr Business, ihr Leben verbessern kann, indem du deine Dienstleistung mit ihr teilst. Also meine Empfehlung ist, werde zum Geber, also schau, dass du Leuten weiterhilfst, dass du gibst und gute Energie gibst und Klarheit gibst, gute Tipps gibst. Und das ist mein Credo generell. So, ich bin davon überzeugt, die Geber, die werden auf jeden Fall immer besser dastehen, wenn sie natürlich da auch, gutes Business machen, Gutes im Sinn haben, dann gehört die Welt den Gebern.
Ja, richtig, richtig cool. Also das ist echt nochmal so ein positiver Abschluss und ein richtig, also das ist ja so ein Grundding. Also wenn du ein guter Mensch bist und immer mit einer guten Absicht unterwegs bist, noch nicht mal im Vertrieb, sondern allgemein auch, ne, wenn du schaust, dass du, wie gesagt, deiner Familie was gibst, ein liebevoller Partner bist, ein toller Kumpel, sag ich mal, ein toller, weiß ich nicht, Vater, eine tolle Mutter, dann wird ja automatisch immer was zurückkommen. So funktionieren Menschen einfach. Ja, es gibt so einen ganz kleinen Bruchteil an Psychopathen, die da vielleicht nicht so reinpassen, aber sonst sind wir Menschen ja absolute Herdentiere, diese Interaktion, dieses Miteinander, Füreinander irgendwie. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann, also das ist so eine extrem starke Basis, dann wird sich schon alles im Leben irgendwie so ergeben und zu einem zurückkommen, was man gibt. Also da glaube ich auch zu 100% dran. Ja.
Es ist so diese, für mich ist das die Goethe-Einstellung so, ne? Sei hilfreich und gut. Wenn ich rausgehe, ich bin hilfreich und gut und ich gehe auch immer mit der Mentalität rein, dass die Leute sich auch freuen können, wenn ich anrufe, weil ich immer versuche, hilfreich und gut zu sein. Und das ist dieses positive Weltbild, was dir als jemand auch im Vertrieb, im Business generell weiterhilft.
Ne? Ja.
Und das auch zu leben und Leuten gute Dienstleistungen weiterzuentwickeln, Leute weiterzubringen.
Ja. Ja, richtig, richtig cool. Und das ist eigentlich jetzt auch nochmal ein guter Schwenker zu meiner Verabschiedung beziehungsweise meinem Abschlusssatz. So, wenn jetzt jemand bis zum Ende hier gehört hat und sagt so, boah, also René, richtig cooler Typ, irgendwie, ich habe das Gefühl, boah, da weiß ich nicht, hab einfach Lust, mich da mal zu vernetzen oder dir mal irgendwie zu folgen oder so. Wo findet man dich? Und ganz wichtig, ne, hier hören ja zu 90% Vertriebler, habe ich ja gesagt, die mit budgetverantwortlichen Entscheidern irgendwie im Austausch sind und das Verkaufshandwerk lernen wollen. Gibt es auch irgendein Angebot, was du so, also was du diesem Zuhörer auch mitgeben kannst?
Ja. Also du kannst gerne mit mir auf LinkedIn connecten, Dr. René Delpy, einfach Delpy mit D-E-L-P-Y und schreib mir einfach kurz, dass du den Podcast gehört hast und dann schicke ich dir gerne eine Ressource rüber. Das kann sein zum Beispiel eine Messe-Blueprint, wie du mit 500 Euro Einsatz 50.000 Euro von der Messe mitnimmst, wenn du das strategisch auch gut machst, also wie du auf einem Event oder einer Messe verkaufst, kann ich dir gerne einfach zuschicken. Oder ich arbeite jetzt gerade an einem Training, da geht es um den perfekten Preispitch. Das kann ich dir gerne auch einfach freigeben. Also wir haben so eine externe Plattform, da bekommst du einfach Zugriff, kannst dich da anmelden, auch ohne Telefonnummer, einfach nur anmelden, dass du das dann schauen kannst, besser deinen Preis pitchen kannst. Oder wenn du sagst, ja, mich interessiert irgendwas zum Thema Einwandbehandlung oder so, schreib mir einfach kurz, ich schicke dir was rüber, was dir weiterhelfen wird.
Cool, also vielen Dank. Ich kann im Namen meiner Community sprechen. Vielen lieben Dank an der Stelle für die Möglichkeit und deine Kontaktdaten verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal hier in die Folgenbeschreibung. Und dann kann ich an dieser Stelle einfach nur sagen, René, also vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du so viel Wissen, Input geteilt hast hier. Also ich werde mir diese Folge auf jeden Fall auch nochmal im Nachgang anhören, wenn sie online geht. Weil da so viel irgendwie Wissenswertes drin war. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich zukünftig vielleicht noch mal die Chance bekomme, ein bisschen von deiner Zeit abzuzwacken, vielleicht auch von Matthias, gucken wir mal, und da einfach noch mal ein Folgeinterview zu führen, wo wir vielleicht sogar ein bisschen tiefer noch mal in das Thema der Verkaufspsychologie einsteigen.
Ja, sehr gerne. Danke für die Gelegenheit, Helena. Und natürlich für dich da draußen direkt abonnieren hier bei Helena, Instagram, tolle Videos. Tollen Input zu Vertrieb, lohnt sich immer.
Ja, dann Dankeschön an der Stelle auch. Dann wünsche ich dir, René, schon mal einen grandiosen Start ins Wochenende und den Zuhörern da draußen wie immer eine grandiose, schöne, erfolgreiche, umsatzstarke Woche und wir hören uns bald. Eure Helena, bis dann. Ciao, ciao.